Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Sebastian Wellendorf. Guten Tag. Es lohnt sich, die Begriffe auf der Einladung ganz genau zu lesen. Denn dann weiß man als Hauptstadtjournalistin und Journalist, worauf man sich einlässt, wenn die Bundesregierung zu einer Pressebegegnung und nicht zu einer Pressekonferenz einlädt. So geschehen gestern im Anschluss an das Treffen von Kanzler Scholz und Ministerpräsident Li Qiang. Und wenn sich Politiker und Journalisten begegnen, dann sind Fragen offenbar nicht vorgesehen. Was die anwesenden Medienvertreter höchst irritiert hat, um mal im Diplomatensprech zu bleiben. Was war da los gestern? Besprechen wir gleich in dieser Sendung. Aber wir beginnen, wie sich für ein Medienmagazin gehört, mit den Neuigkeiten des Tages. Heute müssen Sie allerdings weit blättern oder ziemlich weit runterscrollen, wenn Sie wissen wollen, was los ist in der Welt, in der Ukraine zum Beispiel. Denn Top-Thema und Leitartikel in allen großen Medien ist heute genau das U-Boot. Und zwar weltweit. CNN, der Guardian, China News berichten genauso umfassend wie Bild, Tagesschau und Spiegel in Leit- und Folgeartikeln. Die Frage ist, warum eigentlich? Warum dieses Ausmaß an Berichterstattung in Sachen Stand der Rettungsbemühungen, die es übrigens ja immer wieder gibt, Stichwort Junge in ein Rohr gefallen in Spanien oder Fußballmannschaft in Höhle eingeschlossen in Thailand. Klar, es geht hier um Menschenleben, aber diesen dramatischen Umstand bieten ja auch andere Vorgänge in der Welt derzeit, denen medial oft weit weniger Aufmerksamkeit geschenkt wird. Also sprechen wir über diesen seltsamen U-Boot-Medienhype. Ich bin verbunden mit Maren Urner. Sie ist Professorin für Medienpsychologie an der Hochschule für Medien, Kommunikation und Wirtschaft in Köln. Guten Tag, Frau Urner.
Guten Tag.
Menschen sind in Not, aber nicht nur in 3800 Meter Tiefe. Wieso ist der Fokus auf dieses Thema seitens der Medien dennoch so groß?
Weil es vor allem eine Abwechslung bietet zu den so häufig, die Sie auch gerade beschrieben haben, komplexen Themen dieser Tage, im Sinne von, dass es um eine ganz konkrete Geschichte geht. Eine ganz konkrete Geschichte, die wir uns erzählen können. Gar nicht jetzt so die klassische Heldengeschichte, wo es eine oder einen Protagonisten oder Protagonistin gibt, aber immerhin eine überschaubare Größe. Also ich glaube, 5 Menschen, oder denke, ne, es sind 5 Menschen, die dort in dem U-Boot eingeschlossen sind. Das heißt, wir haben Gesichter dazu, wir können Lebensgeschichten zu erzählen. Wir haben ein klares Ende voraussichtlich in Sicht, entweder gut oder schlecht, aber es gibt auf jeden Fall die Aussicht darauf. Wir haben einen klaren Anfang und das Ganze liefert uns einen Zugang und eine Dramatik, die wir sonst bei den vielen großen anderen Themen, Klimakrise, Ukraine-Krieg, Pandemie und so weiter, häufig gar nicht haben und die uns ja auch dann erschlägt, wenn wir versuchen, sie zu finden. Das heißt, dieses ganz Konkrete und dieses ganz Bildliche und Visuelle anhand von einigen wenigen Menschen, das ist das, was unser Gehirn dann so dankbar in Empfang nimmt, weil es einfach handelbar, also von unserem Gehirn gehandhabt werden kann im Vergleich zu den vielen großen Zahlen und viel komplexeren Themen, denen wir sonst so in den Nachrichten begegnen.
Also es ist der emotionale, vielleicht auch der persönliche Zugang zu dem Thema. Sie haben eben gesagt, wir interessieren uns für das Thema. Jetzt müssen wir natürlich unterscheiden zwischen Medieninteresse und medienkonsumierenden Interesse. Also auf der einen Seite diejenigen, die solche Nachrichten produzieren und diejenigen, die sie konsumieren, die Frage, ob dieses Thema die Menschen in diesem Umfang tatsächlich wirklich interessiert oder ist das möglicherweise nur eine Annahme seitens der Medien, dass das so ist? Was würden Sie da sagen?
Ja und nein. Also das, ich nenne sie mal ja liebevoll unser Steinzeithirn. Also dieses Steinzeithirn in unserem Kopf ist so gesehen daran, und jetzt vielleicht in Anführungsstrichen interessiert, weil es uns ein Thema liefert, was nicht nur in dieser Überschaubarkeit, die ich gerade beschrieben habe, sondern eben auch in der Länge einen Zugang liefert, wo wir sagen können, okay, da gibt es jetzt aktuelle Updates und die sind, naja, wichtig und auch konsumierbar und wir sehnen uns dann auch nach diesen Updates, weil es halt diese klare Geschichte mit Anfang und Ende gibt und weil einfach völlig klar ist, das Ganze wird auch bald wieder vorbei sein, weil nämlich das, was dann eintritt, ist die Müdigkeit. Und das wissen wir auch alle, wie zum Beispiel bei der Corona-Pandemie oder jetzt auch schon im Ukraine-Krieg. Und das zeigen auch die Analysen und Studien dazu, dass dann wieder eine Nachrichtenmüdigkeit und ein regelrechter Verdruss und auch teilweise eine Abwehrhaltung gegenüber den Themen eintritt. Das heißt, ja, für eine kurze Zeit und so diesen kurzfristigen Kick, wo dann auch unser Belohnungssystem häufig aktiv ist im Kopf, ist es sinnvoll aus Sicht, wenn es um Zugriffszahlen und im Prinzip Nachrichtenverbreitung geht.
Ja, wenn Sie schon beim Thema Zugriffszahlen und Nachrichtenverbreitung sind, natürlich gibt es jetzt Stimmen, die auch in den Medien den Vergleich zu dem vor einer Woche gesunkenen Schiff im Mittelmeer ziehen mit ungefähr 750 Menschen an Bord und sehen auch die Medien in der Verantwortung, die eben durch Berichterstattung gesellschaftliche Relevanz herstellen oder eben weniger. Da wäre meine Frage an Sie, hinkt der Vergleich aus Ihrer Sicht? Was sagt die Medienpsychologin?
Nicht nur die Medienpsychologin, sondern auch der Mensch und natürlich auch ein Stück weit die Journalistin bzw. journalistisch tätige Person sagt da, ja, wir brauchen viel mehr Verantwortung im Journalismus. Was meine ich damit? Verantwortung zu übernehmen, welche Themen werden wie behandelt? Weil natürlich ist aus journalistischer Perspektive die Thematik mit dem U-Boot jetzt leichter, einfacher. Aber ich bin davon überzeugt, dass es tatsächlich Aufgabe von Medienschaffenden ist, die komplexen Themen herunterzubrechen beziehungsweise so zugänglich zu machen und jetzt nicht herunterbrechen im Sinne von falsch darstellen oder zu vereinfacht darstellen, sondern so zugänglich machen. Und Sie haben ja die soziale Nähe am Anfang erwähnt, dass auch diese komplexeren Themen Menschen interessieren.
Das heißt, wenn ich da kurz reingrätschen darf, solche Themen wie die Flüchtlingskrise, die ja doch recht gesichtslos sind im Vergleich zu so einer U-Boot-Geschichte, die müssen wir im Sinne des konstruktiven Journalismus in irgendeiner Form greifbarer machen oder so erzählen, dass man sich identifizieren kann?
Genau richtig. Identifikation ist an dieser Stelle das oder eines der wichtigen Stichwörter, denn wir funktionieren, also wir jetzt wieder aus Hirnebene, neurowissenschaftlicher Perspektive gesprochen, funktionieren vor allem über, ich sag mal, drei Arten der Nähe, beziehungsweise diese drei Arten der Nähe sind auch gerade im medialen Diskurs da ganz gut untersucht, dass Menschen sich vor allem dann abgeholt fühlen, wenn es eine zeitliche, eine räumliche und eine soziale Nähe gibt. Also sprich, es muss jetzt und hier und heute oder sehr zeitnah oder in kurzer Vergangenheit passiert sein. Es muss eine räumliche Nähe da sein. Das wissen wir alle noch, als die Corona-Pandemie dann sozusagen über Italien langsam näher rückte. Als es nur China betraf, war das irgendwie für deutsche Menschen gesehen oder Menschen in Deutschland noch nicht so richtig greifbar. Ja, da rückte das näher. Und dann eben die soziale Nähe. Also welche Relevanz hat das für mich, mein Leben und die Menschen, die mir wichtig sind? Und da eben die komplexen Themen, wie gesagt, nicht vereinfacht im Sinne von, naja, wir müssen jetzt irgendwie nur noch die Personifizierung Geschichten erzählen, sondern so heruntergebrochen, dass ein Zugang und eine Relevanz, ein ganz, ganz wichtiges Stichwort hier im Journalismus, für die Rezipientinnen und Rezipienten erkennbar ist. Das halte ich tatsächlich für eine ganz, ganz wichtige und vielleicht sogar die zentrale Aufgabe von gutem, qualitativ hochwertigem Journalismus.
Maren Urner, Professorin für Medienpsychologie an der Hochschule für Medienkommunikation und Wirtschaft in Köln. Wir haben über die Causa U-Boot und die Berichterstattungsflut darüber gesprochen. Dankeschön, Frau Urner.
Sehr gern.
Deutschlandfunk Medias Res hier. Um glaubwürdig zu bleiben, müssen auch unbequeme Themen angesprochen werden bei den deutsch-chinesischen Gesprächen. Das ist die Linie der Bundesregierung. Themen wie Menschenrechte, Russland-Beziehungen oder vielleicht auch Pressefreiheit. Wie selbstbewusst Deutschland aber in gerade dieser Frage auftritt, das konnten Journalistinnen und Journalisten gestern bezeugen. Denn unbequeme Fragen seitens der Medien, überhaupt Fragen, die waren nicht zugelassen bei der Pressekonferenz mit Olaf Scholz und dem chinesischen Ministerpräsidenten Li Qiang. Was zum Beispiel Theo Koll im ZDF als klare chinesische Erpressung bezeichnet hat. Darüber sollten wir sprechen. Was ich vor der Sendung mit Steffen Wurzel getan habe, ehemaliger China-Korrespondent, berichtet nun aus Berlin über die deutsch-chinesischen Beziehungen. Und er saß in der Pressekonferenz gestern. Ich habe ihn gefragt, ob er im Vorfeld schon vom Fragenverbot gewusst hat.
Ja, wir wussten tatsächlich davon, weil es gab die schriftliche Einladung nicht zu einer Pressekonferenz im Bundeskanzleramt, sondern zu einer Pressebegegnung. Und als wir dann auch beim Reingehen alle gefragt haben, war von vornherein klar, ihr dürft keine Fragen stellen. Seltsames Gefühl natürlich, gar nicht mal so bei mir, weil ich bin das gewöhnt. Ich habe ja für einige Zeit in China gelebt und gearbeitet. Da ist das absolut üblich, dass keine Fragen gestellt werden dürfen. Aber im Kontext Deutschland natürlich absolut strange.
Das heißt, man muss begrifflich unterscheiden können zwischen Pressebegegnung und Pressekonferenz, auch gut zu wissen. Wie hat denn die Presse reagiert?
Naja, viel zu reagieren gab es natürlich nicht. weil ja eben keine Reaktion vorgesehen war. Aber ich sag's mal so, besonders viel Verständnis hat das nicht ausgelöst bei den deutschen Journalistinnen und Journalisten. Die Kolleginnen und Kollegen aus China, die dabei waren, also der mitgereiste Pressepool, zum Beispiel vom staatlichen Fernsehen oder auch von der Nachrichtenagentur Xinhua, die haben das für absolut normal gehalten, weil das in China eben auch normal ist. Vielleicht noch ein Einschub, was für uns deutsche Journalistinnen und Journalisten die Sache besonders kurios gemacht hat, war die Tatsache, dass Olaf Scholz direkt zu Beginn seines Pressestatements gesagt hat, sinngemäß, naja, wir würden gerne es sehen, dass mehr deutsche Journalisten Zugang haben zu Informationen in China. Ist ja erstmal eine positive Aussage, aber dann gleichzeitig uns das Fragestellen nicht zu ermöglichen, ist dann doch kurios.
Also den Medienvertreterinnen und Vertretern wurde etwas vorgeworfen, beziehungsweise nichts zum Fraß vorgeworfen. Man musste damit leben. Die Reaktionen in der Politik waren allerdings deutlich. Friedrich Merz von der CDU sagte, hier gebe die Bundesregierung dem Druck der chinesischen Staatsführung nach. Die FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann sagte, Scholz hätte dann die ganze Pressekonferenz einfach absagen müssen. Heute um 13 Uhr war ja Regierungspressekonferenz. Wie hat die Bundesregierung auf die Kritik bzw. welche Rechtfertigung hatte die in petto?
Also im Grunde musste Regierungssprecher Steffen Hebestreit diesem Vorwurf, den wir jetzt gerade gehört haben von Ihnen, von Friedrich Merz, tatsächlich recht geben. Es sei der Wunsch der chinesischen Seite gewesen. Wir hören mal rein, was er gesagt hat.
Die chinesische Seite hat sehr klar gesagt, dass sie nicht bereit sei, Fragen zu beantworten und stattdessen gar keine Pressebegegnung eher vorziehen würde. Wir haben das dann intern diskutiert und haben dann entschlossen, dann gehen wir diesen Weg schweren Herzens. Und das soll nicht andere ermuntern oder jetzt einen Status werden, auf den sich andere berufen können. Wir halten eine solche Situation für falsch.
Der Regierungssprecher hat dann auch gesagt, dass man überlegt habe, Olaf Scholz alleine vor die Presse zu schicken, also ohne Li Qiang, ohne den chinesischen Ministerpräsidenten. Das habe man aber nicht gewollt. Dazu muss man sagen, die US-Amerikaner zum Beispiel haben das zuletzt am Wochenende so gemacht. Als US-Außenminister Antony Blinken in Peking war, gab es auch kein gemeinsames Pressestatement. Antony Blinken hat sich dann aber im Anschluss noch in Peking in der US-Botschaft den Fragen der ausländischen Presse gestellt.
Das soll kein Regelfall sein, sagt Herr Hebestreit. Das bedeutet, beim nächsten Mal ist man vielleicht doch wieder ein bisschen souveräner seitens der Bundesregierung und mutiger und lässt Fragen zu?
Ja, ich halte das für eine fragwürdige Aussage von Steffen Hebestreit, weil er da natürlich jetzt etwas voraussetzt, was nicht so einfach einzuhalten sein wird. Weil natürlich hat man jetzt ein Exempel statuiert, vor allem im künftigen Umgang mit China und anderen Diktaturen oder anderen autokratisch regierten Staaten. Die werden dann in Zukunft immer sagen können, naja, bei den Chinesen Mitte Juni habt ihr es ja genauso gemacht, dass keine Fragen nötig waren.
Herr Wurzel, Sie haben ja auch längere Zeit in China gearbeitet bzw. gelebt und sagten eben, das sei völlig gang und gäbe in China, dass dort überhaupt keine Fragen gestellt werden. Das heißt, sowas wie Fragen auch abseits der Pressekonferenzen gibt es da gar nicht?
Also das ist ein weites Feld. Grundsätzlich ist China ein sehr intransparentes Land, was Kommunikation angeht von offiziellen Stellen, von Behörden, von der Regierung natürlich, aber auch übrigens von staatlichen Unternehmen. Das sind ja häufig staatliche Firmen. Anders als bei uns ist es tatsächlich so, dass es dann solche Pressebegegnungen gibt. Man hat sich also im Wording hier auch an die Chinesen so ein bisschen angepasst. Wenn es dann doch mal Fragen gibt, dann wird das ausdrücklich erwähnt und positiv herausgehoben. Dann ist es aber meistens so, dass diese Fragen in der Regel 1, 2, 3 Tage vorher eingereicht werden müssen und dann natürlich im Hintergrund kann ausgesiebt werden oder kann die Antwort entsprechend frisiert werden. Also das hat mit Pressefreiheit nichts zu tun. Es gibt eine Ausnahme, das ist die im Grunde werktägliche Pressekonferenz des chinesischen Außenministeriums, wo dann 3, 4 SprecherInnen der chinesischen Staats- und Parteiführungen im Wechsel Fragen beantworten. Die sind aber wirklich drauf getrimmt, dann natürlich auch eine politisch korrekte Antwort geben zu können.
Über das Fragenverbot seitens der Medien nach der Pressebegegnung beim Treffen zwischen Kanzler Scholz und Ministerpräsident Li Qiang habe ich mit Steffen Wurzel gesprochen. Über den Sparkurs des Axel Springer Verlages haben wir am Montag schon berichtet. Bild-Zeitung, Bild-TV und die regionalen Redaktionen sind betroffen. Die Gründe, warum große Medienkonzerne sparen müssen, sind im Detail vielfältig. Aber letztendlich stehen am Ende immer die veränderte Mediennutzung der Gesellschaft, aber auch die gedrosselte Konsumlust infolge der schwächelnden Wirtschaft. Und dieses Sparverhalten wirkt sich letztendlich auch auf die Medienlandschaft aus. Michael Watzke berichtet über den Stellenabbau beim Unternehmen ProSieben Sat.1 Media.
Seit Anfang dieser Woche ist Newstime auf Sendung. So heißt die neue gemeinsame Nachrichtendachmarke von ProSieben Sat.1 und Kabel1. Unternehmenssprecherin Stefanie Rupp-Menedetter betont,
dass Nachrichten einen hohen Stellenwert bei uns im Programm haben, aber genauso eben auf unserer Streaming-Plattform Join. Nachrichten bleibt und wird auch in Zukunft ein ganz, ganz wichtiger Teil unserer Strategie sein.
Rund 60 Journalisten arbeiten derzeit für Newstime in Unterföhring bei München. Wie viele von ihnen den angekündigten Stellenstreichungen zum Opfer fallen, könne ProSieben Sat.1 derzeit nicht sagen, so Sprecherin Rupp-Menedetter. Insgesamt könnten rund 500 Mitarbeiter entlassen werden.
Wir sind als Konzern durch die Pandemie ohne Personalabbau gekommen. Das in einer Zeit, wo alle anderen Medienunternehmen ganz stark in Deutschland eingespart haben. Und damit ist einfach leider auch eine deutliche Senkung unserer Sach- und Personalkosten verbunden.
Die wirtschaftlichen Aussichten bei ProSieben Sat.1 sind eher trüb. Zum einen muss das Unternehmen mit Strafzahlungen in dreistelliger Millionenhöhe rechnen, weil das Tochterunternehmen Jochen Schweizer MyDays Gutscheine für Abenteuer-Events ohne Lizenz verkauft hat. Die Münchner Staatsanwaltschaft ermittelt. Zum anderen leidet der Sender darunter, dass die Konsumenten in Deutschland angesichts Inflation und Konjunktursorgen weniger ausgeben. Deshalb sparen viele Firmen bei der TV- und Internetreklame. Dazu kommen grundsätzliche strategische Probleme in einer sich ändernden Medienlandschaft, sagt Markus Behmer, Professor für Kommunikationswissenschaft an der Universität Bamberg.
Lineares Fernsehen ist mindestens für die jüngere Generation tot. Es wird kaum mehr genutzt. Streamingdienste sind total angesagt. Hier sind manche Privatsender nicht so gut aufgestellt gegenüber der Konkurrenz. Der Markt wird daher immer schwieriger.
Der Streamingdienst von ProSieben Sat.1 heißt Join, schreibt seit Jahren hohe Verluste und kann das Versprechen seines Namens Join, also mitmachen, noch nicht einlösen. Eigentlich soll Join eine Plattform für alle deutschen Medienangebote sein, die man dort zum Teil kostenlos, zum Teil gegen Gebühr nutzen darf. Aber der größte private Konkurrent von ProSieben, die RTL-Gruppe, macht nicht mit bei Join. Daran konnte bisher auch der neue ProSieben Sat.1-Chef Bert Habetz nichts ändern, obwohl der Niederländer bis 2019 RTL-Chef war. Sprecherin Rupp-Menedetter.
Ich glaube, es liegt hauptsächlich daran, dass RTL ein anderes Geschäftsmodell verfolgt, weil sie haben ein Subscription-Modell, das heißt sozusagen, man muss ein Abonnement abschließen. Wichtig ist uns aber, das Angebot, mit ihren Inhalten auf Join zu kommen, das steht.
Neben den wirtschaftlichen Problemen steckt ProSieben Sat.1 aber auch weiterhin in einem Machtkampf um Medieneinfluss. Aktuell ist die italienische MFE Media for Europe Gruppe, ehemals Mediaset, der größte Anteilseigner von ProSieben Sat.1. Die Mailänder kommen, direkt oder indirekt, auf bis zu 29% Stimmrechtsanteil. Beim Überschreiten der 30%-Schwelle müsste MFE ein Übernahmeangebot abgeben. Gründer und langjähriger Chef der Mediaset war Silvio Berlusconi, der letzte Woche verstarb. Nicht nur Medienprofessor Behmer von der Uni Bamberg fragt sich, was das für ProSieben Sat.1 bedeutet.
Nach dem Tod von Berlusconi ist es umso fragwürdiger, wie sich diese immer mehr rein ökonomisch interessierten Anteilseigner hier aufstellen werden und wo die Interessen in Deutschland liegen, wo sie international liegen. Es wird spannend, ob es hier weitere Übernahmeversuche im Markt gibt, ob die Anteile bei ProSieben Sat.1 noch weiter erhöht werden, wie sich dann auch die Medienregulierungsbehörden dem gegenüber stellen, vor allem die BLM.
Die Bayerische Landesmedienanstalt BLM hatte sich kritisch über den Einstieg von Media for Europe gezeigt. BLM-Präsident Schmiege kündigte im Deutschlandfunk-Interview Widerstand an, falls MFE die 30%-Schwelle überschreite.
Media for Europe hat größere Einflussmöglichkeiten auf das Unternehmen. Das ist auch medienrechtlich relevant. Denn aus gutem Grund gilt in Deutschland von politischer oder auch staatlicher Seite, darf kein dominierender Einfluss auf Medienanbieter oder deren Programm ausgeübt werden. Ich finde, ein guter Grundsatz, gerade wenn man jetzt aktuell nach Russland schaut.
Russlands Präsident Wladimir Putin galt als enger Freund des verstorbenen ehemaligen italienischen Präsidenten Silvio Berlusconi. Der hatte bis zuletzt im Alter von 86 alle Geschäftspapiere unterschrieben, die im Zusammenhang mit der Beteiligung an ProSiebenSat.1 auf dem Chefschreibtisch in Unterföhring landeten. Nächsten Montag wird Berlusconis Testament eröffnet. Dann wird sich zeigen, wie es mit Media for Europe und der Muttergesellschaft Fininvest weitergeht. Berlusconi hat 5 Kinder, von denen man weiß.
Michael Watzke berichtete. Wenn Schlagzeilen schon ein oder mehr Wochen alt sind, dann bemühen Medien gern den sogenannten Blick aufs große Ganze, um ein Thema mal ganz grundsätzlich anzugehen, aber auch um zu rechtfertigen, warum man den kalten News-Kaffee von letzter Woche nochmal aufwärmt. Das kann gut gehen, dieser Blick aufs große Ganze, aber das kann auch, naja, Sie wissen schon, wir haben da mal ein Beispiel.
Medias Res. Die Meinung von Samira El-Wassil.
Es fängt an wie ein Witz. Treffen sich ein Musikproduzent, ein Männerexperte, 2 CDU-Politikerinnen und eine Feministin an einer Talkshow-Theke und diskutieren MeToo. Am Montag besprachen Hart aber Fair-Moderator Luis Klamroth und seine Gäste folgendes Thema. Der Fall Rammstein und die Frage, Männer, seid ihr wirklich noch nicht weiter? Der Sendungstitel fasst die ausufernde Dramaturgie der Ausgabe gut zusammen. So galoppierte das Panel von MeToo, Till Lindemann, dessen Machtmissbrauch und der Row Zero, zur Sorgearbeit, Frauenquote und Misogynie im politischen Betrieb, hin zum Gender Pay Gap, Catcalling in der Stadt und Begrabschen auf der Wiesen und, ach ja, ein Penisbild bekamen wir dann auch noch zu sehen. Über allem wie ein phallisches Minitekel die stete Sendungsfrage, was eigentlich mit den Männern los sei. Jeder der genannten Aspekte könnte schon eine eigene Ausgabe füllen, allen voran der Machtmissbrauch in der Musikbranche. Jeder und jede der Anwesenden stand hierbei zudem für einen Teil der Themen, aber wirkte in den anderen Bereichen wie bestellt und nicht abgeholt. Es war, als seien die Gäste aus verschiedenen Zeitzonen des Geschlechterdiskurses dort zusammengekommen, um mit einem Jetlag der eigenen Wahrnehmungslücken aneinander vorbeizureden. Ausnehmen möchte ich aber die Journalistin Stefanie Lohaus, die mit Forschung und Fakten zu allen Aspekten, und Rita Süßmuth, die mit historischer Expertise und lebenslanger Erfahrung gegen den Nonsens von Musikproduzenten Thomas Stein und der anekdotischen Evidenz von CDU-Politikerin Lisa Schäfer anargumentieren mussten. Um es ganz konkret zu machen, wenn der Sendungsgegenstand beispielsweise MeToo in der Rockmusik wäre, dann braucht man für jeden dort anwesenden, ignoranten Musikproduzenten mindestens noch eine Musikerin mit einer unbestechlichen Wahrnehmung der Branche, vielleicht einen Roadie mit Tourerfahrungen und unbedingt eine Person, welche die betroffenen Perspektive vermitteln kann, um ein gesamtes Bild von Missständen in der Musikszene vermitteln und besprechen zu können. Nun war ja das übergeordnete Thema die Männer und die Frage, warum diese nicht schon weiter seien. Und auch hier müssten, für manche vielleicht kontraintuitiv, nicht die Männer über das Mannsein sprechen, sondern Frauen über das Frausein in einer männlich geprägten Umwelt. Da es einen gesellschaftlichen Missstand zulasten einer Gruppe gibt, in diesem Fall Frauen, müssten genau deshalb mehr Frauen, die reflektiert auf die Auswirkungen von Sexismus blicken, zu Wort kommen. Die folgenreichste Illusion politischer Talkshows ist die heimliche Hoffnung, gesellschaftliche Debatten so umfassend abzubilden, dass Kraft des Austauschs ein intellektueller Fortschritt erfolgt. Ein größeres Verständnis für die Probleme, ein entfachtes Ungerechtigkeitsempfinden, ein gesellschaftspolitisches Fühlen. Dieses unterschwellige Versprechen kann keine 75-minütige Show leisten und schon gar nicht in Bezug auf das große, große Thema Sexismus. Umso fokussierter muss es bei der Wahl des Themas bleiben und bei der Besetzung der Gäste. Wie der Witz von dem Musikproduzenten, dem Männerexperten, den 2 CDU-Politikerinnen und der Feministin ausgeht, die über Misogynie diskutieren, fragen Sie? Keine Ahnung, es haben alle durcheinander geredet, aber ich glaube, der Witz ging leider auf Kosten der Frauen.
Tja, Samira El-Wassil. Der Literaturwissenschaftler Klaus Dodra ist gestorben. Der Nachruf gleich im Büchermarkt im Anschluss an diese Sendung. Medias Res als Podcast wie immer im Netz bzw. in der DLF-Audiothek oder als Neuausgabe morgen wieder live hier im Radio ab 15:35 Uhr. Sebastian Wellendorf ist mein Name. Bis dann.